Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Manche Lebensgeschichten klingen, als wären sie direkt aus einem Roman gefallen und sind doch brutal echt. Um genau solche Biografien geht's hier im Podcast. Persönlich, direkt von den Menschen selbst erzählt, ohne Filter. Ich bin Matti Geier und in dieser Folge spreche ich mit Michael Sturm. Dabei geht's um eins der dunkelsten Kapitel Deutschlands, um den Verein Lebensborn. Das war ein SS-Programm im Dritten Reich mit dem Ziel, mehr arische Kinder zu bekommen. Sein Leben lang wusste Michael Sturm nicht, dass auch er so ein Lebensbornkind war, seine ersten Jahre in einem Heim verbracht hat und eigentlich zur Adoption freigegeben war. Nicht nur das, seine Herkunft wurde systematisch verschleiert, weil seine eigene Familie Teil dieses Lügengeflechts war. Wie er letztendlich trotzdem die Wahrheit über seine Herkunft rausgefunden hat und was das mit ihm gemacht hat, darum geht's jetzt.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Ich fand es schwer, unser Interview zu strukturieren, denn zum einen wollen wir über ihr Leben sprechen, zum anderen haben sie selbst aber erst mit Mitte 60 überhaupt erfahren, wo sie geboren wurden und wo sie ihre ersten Jahre verbracht haben. Und das dröseln wir jetzt alles auf, aber am Anfang erstmal, wann sind sie geboren?
Ich bin am 17.12.1941 in Bad Polzin geboren. Dieser Ort sagte mir nichts, lag ja dann auch in Polen. Es stand in meinen Unterlagen und habe als erstes Fotos von mir als Baby gefunden, eben auch mit der Unterschrift Bad Polzin. Und das war's, dabei habe ich es belassen.
Was sind denn Ihre frühesten Erinnerungen?
Das ist etwas komisch, das muss ich ausholen. Ich habe bis 1948 keine Erinnerung an meine Mutter, was an für sich in dem Alter unverständlich ist.
Ja.
Sondern lebte bei meiner Großmutter in Grünheide, wo ich offensichtlich dann nach Coronsalis vor Kriegsende dorthin gebracht wurde oder abgeholt wurde, wie auch immer. Die eigentliche Bedeutung dieser ganzen Geschichte habe ich überhaupt nicht nachvollzogen und bin auch erst 1948 in Grünheide evangelisch getauft worden.
Und das haben Sie aber Ihr Leben lang erstmal nicht hinterfragt und nicht komisch gefunden, oder?
Ja, es wurde dann kitzlig, die ganze Angelegenheit, als ich das erste Mal heiratete oder heiraten wollte. Und dort war natürlich die Geburtsurkunde verlangt. Und ich hatte keine Geburtsurkunde. So steht es auch in meinen Taufunterlagen im Kirchenregister von Grünheide. Nicht auffindbar oder nicht vorhanden. Und meine Mutter hat dann eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Und beim zweiten Mal, als ich das zweite Mal in Rostock geheiratet habe, da hat das Standesamt dann nach Polen geschrieben, das war noch zu DDR-Zeiten. Sie mögen doch bitte mal nachschauen, ob in den Registern etwas über meine Geburt in Polzin zu finden ist. Null. Es kamen zwei Schreiben mit einem großen Kopf und Aktenzeichen und Stempel in polnischer Sprache. Kurioserweise hat sich niemand die Mühe gemacht, das zu übersetzen, was da drin stand, sondern das war der Freifahrtsschein für meine Eheschließung. Erst im Jahr 2010 hat meine Tochter dann eine Kommilitonin aus Polen gebeten, das mal zu übersetzen, und unterm Strich kam raus, da war nichts. Also es ist nichts gefunden worden. Daraufhin habe ich dann Anfang 2010 die Bürgermeisterin von Polzin angemorst übers Internet. Und das ist ja dann auch eben alles möglich gewesen. Und die war auch sehr aufgeschlossen und hat mir dann bestätigt, also Herr Sturm, es tut mir leid, wir haben hier nichts. Aber, und dann kam das große Erwachen, es gab hier ein von der SS betriebenes Mütterhaus, Lebensborn. Ich hatte bis dahin keine Ahnung, was Lebensborn ist und hatte den Begriff auch nie gehört.
Bevor es gleich weitergeht, hier nochmal die Einordnung zum Lebensborn e.V. Das war ein Programm der SS im Nationalsozialismus, gegründet von Heinrich Himmler. Offiziell ging es um Geburtenförderung, in Wahrheit aber um rassistische Selektion. Das bedeutete konkret, der Staat bzw. die SS hat Frauen ausgesucht, die als arisch und erbgesund galten und ihnen Schwangerschaften, Geburten und die anschließende Betreuung in speziellen Heimen ermöglicht. Oft streng geheim. Uneheliche Kinder von SS-Männern wurden dort geboren, registriert und dann häufig an regimetreue Familien vermittelt. Noch schlimmer, in besetzten Ländern wurden Kinder, die als passend bzw. arisch eingestuft wurden, ihren Familien weggenommen, um sie zu germanisieren. Ihre Identität wurde ausgelöscht, die Namen geändert. Der Lebensborn war also kein Wohlfahrtsprojekt, sondern Teil eines Systems, das über Leben, Herkunft und Zugehörigkeit entschieden hat. Mit Folgen, die bis heute nachwirken. Wer war denn Ihre Mutter? Was können Sie über Ihre Mutter erzählen?
Meine Mutter war eine sehr verschlossene Frau, die also immer glaubte, sie wäre etwas Besseres. Und da habe ich mich manchmal gefragt, warum eigentlich? Wie kommt sie dazu? Sie war also nicht verheiratet oder ich hatte dann Fotos gefunden von einem Militärangehörigen und habe sie dann eigentlich gestellt und habe gefragt, wer ist das? Könnte das mein Vater sein? Und dass das kein einfacher Soldat war, habe ich an, auch bei Schwarz-Weiß-Fotos sieht man das, habe ich an so den breiten roten Streifen an den Hosen gesehen. Und da hat sie dann gesagt, das ist eigentlich recht interessant und hat eigentlich eine Story aufgebaut, die im ersten Fall glaubhaft war, nämlich, dass mein Vater wäre, sie wäre verheiratet gewesen und mein Vater wäre Mitwisser der Angelegenheiten um den 20. Juli, also das Hitler-Attentat 1944 gewesen. Und sie hätte sich aber vorher scheiden lassen und hätte ihren Mädchennamen wieder angenommen. Weil ich nachfragte, wieso heißt die Oma Sturm und du heißt auch Sturm. Also das war die Erklärung.
Hat sie Ihnen jemals einen Namen genannt? Oder Nein, nur die Geschichte?
Ja, aber, und jetzt kommt das große Arbeit, Anfang der 50er Jahre kam dann einmal Post, ein Brief. Und neugierig, wie man ist, und wenn dann ein Absender von einem Mann drauf hinten steht, dann habe ich also, bin mit dem Brief aus dem Briefkasten genommen, rein ins Haus. Oma, hier ist für die Mama Post von einem Heinz Lankemann. Und da riss meine Oma am Ofen, am Kachelofen sitzend, riss die Arme hoch und sagt, um Gottes Willen, über diese Geschichte in unserer Familie hängt ein großes Problem.
Eine dunkle Wolke.
War für mich dann erledigt erstmal, ne? Ich habe das dann nicht mehr hinterfragt und habe dann meiner Mutter auch eigentlich gebeten, doch mal zu sagen, was sie denn bis 1945 gearbeitet hätte. Und hat sie gesagt, sie war angestellt. Erst viel später, als ich dann schon mit Lebensborn zu Hause war und dann auch Vorsitzender des Vereins Lebensspuren in Wernigerode war, war einmal eine kanadische Wissenschaftlerin zu Gast, die auch dann einen Vortrag gehalten hat, gesagt, über meine Mutter weiß ich nichts. Und da sagt sie, wissen Sie was, ich schaue mal nach, ich kümmere mich darum. Und dann hat sie mir Fotos geschickt aus dem Holocaust Memorial in Washington. Meine Mutter in voller Schönheit, hier in Berlin-Schwanwerder 1937 in der Reichsbräuteschule. Reichsbräuteschule waren Einrichtungen der SS, wo also junge Frauen, die die Absicht hatten, mit einem SS-Offizier oder höheren SS-Mann die Ehe einzugehen, wo die auf die Ehe vorbereitet wurden. Da habe ich gesagt, was es alles gibt. Und da stand sie unter der Hakenkreuzfahne mit einer Hand in der Tasche, so wie ich sie dann später auch erlebt habe, als die Wirtschaftsleiterin von einem ADN, damals Nachrichtenagentur der DDR, ein ADN-Kinderheim in Grünheide war. Dort waren Kinder untergebracht von Journalisten, die über die Woche unterwegs waren, im Ausland sicherlich hauptsächlich. Die gingen dort zur Schule und das war so zu meiner Mutter.
Ja, wissen Sie inzwischen, was sie gemacht hat beruflich vor 45?
Ja, inzwischen durch Historikerkonferenzen und Zusammenkünfte. Und meine Mutter war offensichtlich bis 1945 in der Hauptverwaltung in München vom Lebensborn. Also die ist ja dann der Lebensborn ist ja 35 hier in Berlin gegründet und dann in die Hauptverwaltung nach München gegangen. Und interessanterweise hat man sich als erstes die Villa vom Thomas Mann gekrampft als Verwaltungsgebäude.
Also hatte sie auch was mit den Raubkindern zu tun wahrscheinlich.
Ja. Und dann erklärt das auch, Ja, mein fehlendes Wissen und mein Eindruck über meine Mutter bis 1947, 48, weil ich gesagt habe, ich kann mich da nicht erinnern und habe gesagt, bin ich denn dumm gewesen oder was? Und offensichtlich war meine Mutter dann als Zeugin interniert im Nachfolgeprozess.
Deswegen waren Sie bei Ihrer Oma.
Zum Lebensmord.
Aber Sie wussten ja immerhin, also wenn Ihre Mutter dann gesagt hat, Ihr Vater sei vom Attentat des 20. Juli 1944 und Ihre Oma hat gesagt, da hängt eine dunkle Wolke über uns, denen war ja offenbar bewusst, dass Sie auf der falschen Seite der Geschichte gestanden haben und wollten es dann verschweigen.
Ja, das habe ich dann auch zu spüren bekommen, als ich bin also 48 in Grünheide eingeschult und habe die Grundschule bis 56 besucht und wollte dann zur Oberschule gehen. Und da gab es also einen Schuldirektor, der also tiefrot war, sage ich mal. Der sagte, meine Mutter hatte angegeben, Oberst im Generalstab. Der sagte, die höheren Bildungseinrichtungen unseres Staates sind nur für Arbeiter- und Bauernkinder und für so einen wie diesen schon gar nicht. Und daraufhin haben die Geschwister meiner Mutter, die in der Bundesrepublik lebten, gesagt, wenn das so ist, dann kommt ihr rüber. Das war ja zu der Zeit noch möglich, vor 61. Und dann macht er seine Ausbildung und seinen Weg hier. Und da hat meine Mutter vehement den Riegel vorgeschrieben, das kommt nicht in Frage und so weiter. Also es wurde dann auch so. Und meine Mutter erreichte dann über den ADN, das heißt über ihre Firma, wenn man so will, erreichte dann, von 56 bis 58 waren in der DDR das erste Mal, wurde die mittlere Reife ermöglicht, also die 10. Klasse. Dass ich also als Kompromiss bis zur 10. Klasse dort also zur Schule gehen konnte und danach dann war sowieso Schluss.
Ihre Mutter war einfach ortsverbunden oder wie kam das, dass sie nicht gehen wollte?
Ja, schon ortsverbunden insofern, weil das Grundstück, was wir in Grünheide hatten, das gehörte der Schwester meiner Mutter. Und meine Mutter hat damit natürlich erreicht, dass da der Möglichkeit, wenn ich in der Bundesrepublik gewesen wäre, nach meinem Vater zu suchen, ein Riegel vorgeschoben war.
Aha.
Denn sie hat also Kontakt gehabt, außer diesem einen Brief, den ich also selber ja nun gesehen habe, natürlich verschlossen. Aber sie muss Kontakt gehabt haben, weil es dann auch ein Konto in West-Berlin bei der Deutschen Bank gab, wo mein Vater da.
Okay, also der lebte in Westdeutschland.
Zwar nicht Alimente, das kann man ja nicht sagen, das war nicht fair, aber offensichtlich immer mal Beträge rübergereicht hat. Ne? Und auch die Geschwister meiner Mutter.
Also die hatten Kontakt bis.
Mein Vater ist 1979 gestorben dann.
Ne? Ja, okay. Aber bis dahin?
Weiß
hat
ich
er gezahlt,
nicht.
Wissen Sie
weiß
nicht.
Ich nicht. Weiß ich nicht. Ich war nur gut versorgt und hatte als Erster in der Schule ein neues Fahrrad, wo andere Fahrräder hatten, die zusammengebaut waren.
Und Sie sind ja dann beruflich, ohne es zu wissen, in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten.
Ja, ich habe dann nach der Mittelschule, also nach der 10. Klasse, habe ich dann 2 Jahre eine Ausbildung gemacht als Betriebsschlosser in Erkner und hatte dann vor, Maschinenbau zu studieren. Und das war zu der Zeit durchgängig so, dass das mit einem 2-jährigen Ehrendienst in Anführungszeichen in der Nationalen Volksarmee verbunden war. Anders gab es keine Studienplätze. Ja, und das habe ich dann gemacht und dann bin ich 1960, am 1. September 1960 Soldat geworden. Und in der Nachfolge dann in kurzer Zeit eigentlich war also bei der Artillerie. Und Artillerie ist ja etwas, was also auch mit Mathematik, mit Vermessung und Ballistik und so weiter zu tun hat. Und das fand ich alles ganz spannend und interessant. Und wurde dann eines Tages gefragt, ja, wie wär's denn? Sie könnten einen Lehrgang machen. Wir haben Kurslehrgänge. Das habe ich zu meiner Mutter gesagt, als ich das erste Mal nach Hause kam in Urlaub. Ich werde Offizier. Ich habe gedacht, ich kriege einen Schlaganfall.
Ja.
Echt. Und hat mir versucht, vehement dieses Berufsziel auszureden.
Ja, da könnte man meinen, dass Sie stolz sind.
Ohne, dass ich Hintergründe wusste bis dahin. Ne? Und aber wie man als junger Mensch so ist, wenn man sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, dann setzt man das in der Regel auch durch. Ne?
Aber ich frage mich, warum sie da so dagegen war. Immerhin hatte sie ja ihre Liebschaft da mit ihrem Vater, der ja den Job hatte.
Also. Ja, und jetzt kommt's. Und dann hatte mir meine Mutter mal erzählt, ja, dann, wie ich also zur Armee ging, ja, dein Vater hatte Kontakt mit einem Generalleutnant Müller, der Nazi. Mhm. Was nicht falsch war, aber auf der anderen Seite doch wieder falsch war, denn es gab zwei von dieser Sorte. Zweimal Generalleutnant, einmal einen Generalleutnant Vinzenz Müller und einen Generalleutnant Friedrich Wilhelm Müller.
Okay.
Und dieser Vinzenz Müller war übergelaufen zu den Russen und war im Nationalkomitee Freies Deutschland. Mhm. Und der andere war der Partner meines Vaters, der als Kriegsverbrecher 1947 in Athen mit dem General Breuer vor Gericht gestellt wurde und zum Tode verurteilt wurde. Und dann wurde die Frage gestellt, als ich, das war ja nun nicht zu verschweigen, es stand ja irgendwo drin, Oberst im Generalstab. Mhm. Und dann gab es eine sogenannte Kommissionierung zur Aufnahme an die Offiziersschule, und das ging über eine Woche, und da wurde man also auf Sport und wissenschaftliche Dinge befragt, und dann habe ich gesagt, ja, okay, und unter anderem kam natürlich auch dann die Frage, ja, ihr Vater, so steht's doch, war doch ein Offizier in der Nazi-Wehrmacht. Mhm. Ich sage, ja, aber ich weiß nichts weiter über ihn. Das steht einfach so, meine Mutter hat das einfach in die Papiere.
Aber da stand es dann mitten im Namen?
Nein.
Aber da müssen sich doch die Leute immer wieder gewundert haben, warum da kein Name steht.
Das Interessante ist ja, in dem Taufregister, was ich mir dann habe in Grünheide mal im Zuge der Recherchen vorlegen lassen, da steht alles gelogen. Mhm. Vater Heinz Sturm, Oberst im Generalstab.
Okay.
Ein Heinz Sturm gab es nicht.
Ja.
Und dadurch, dass meine Mutter eben gesagt hatte, er hätte mit einem General Müller zusammengearbeitet, wusste doch nicht die Vornamen dieser Leute, wurde mir gesagt, also alle anderen kriegten Bescheid, entweder angenommen oder auch abgelehnt, das gab es natürlich auch. Und sie kriegen Bescheid. Damals war dieser Vinzenz Müller noch Chef des Stabes der neu aufgebauten nationalen oder gegründeten Nationalen Volksarmee, ob man ihn befragt hat oder nicht. Und der Hinweis auf den 20. Juli 1944 von meiner Mutter, den ich natürlich auch erwähnt hatte, lassen wir es dabei, und dadurch bin ich dann angenommen worden.
Aber andersrum hätten sie ja nicht mitmachen dürfen, wenn sie es rausgefunden hätten.
Genau.
Und die DDR hatte ja sogar Akten über ihren leiblichen Vater, haben sie später rausgefunden.
Der Hammer kam ja dann erst später.
Ja. Dann kommen wir jetzt dazu, wie sie ihre Vergangenheit erforscht haben. Ausschlaggebend waren ja, haben sie gesagt, ihre Kinder. Was haben die gesagt? Wie sind die vorgegangen? Wie kam das dann?
Wir saßen am Weihnachtsabend zusammen und haben so über alle gesprochen, die nicht mehr sind, beziehungsweise noch sind, und was da war. Und da sagten meine Kinder, Mensch, weißt du, Papa, eigentlich irgendwas stimmt doch da nicht. Die Oma war Sturm, der Bruder hieß Sturm, deine Mutter, unsere Oma hieß Sturm. Und da sagte mein Sohn, weißt du was, ich fange mal an zu recherchieren im Internet. Mhm. Die Kunden sind doch mit den höheren Dienstgraden, die sind doch alle noch auffindbar. Tja. Naja, und dann nach 14 Tagen, da studierte damals, rief er an und sagte, Papa, ich finde nichts.
Ja.
Und da kam es dann wie so eine Intuition bei mir, kam dann, ich sag, guck doch mal nach dem Namen Heinz Langmann.
Von dem Brief damals.
Und es verging wohl ein oder zwei Tage allenfalls. Da rief er an und sagte, Papa, ich hab ihn. Und er lebt auch noch. Ich sage, Sebastian, das kann ja nicht sein. 1905 geboren. Ja, sagt er, aber bei den anderen steht überall gestorben oder ein Kreuz dahinter, und bei ihm nicht.
Da müssen Sie sich aber doch schon seit dem Brief schon immer im Hinterkopf zumindest gehabt haben, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre, oder nicht?
Nein, hatte ich nicht. Nee? Nein,
okay,
nein.
Na gut.
Hatte ich nicht. Ich habe immer nur gesagt, ja, meine Mutter hat gesagt, ja, das ist der gewesen, aber so war's. Ich bin ja nach der Wende dann noch losgezogen und habe in Richtung 20. Juli geforscht.
Okay, ja.
Ja, auf diesem Trip war ich und habe dort auch natürlich nichts gefunden.
Ach nicht. Ne? Ja, klar.
So, und zwar war er dort schon als Hauptmann 1937 im Generalstab der 22. Infanteriedivision disloziert in Bremen. Und jetzt muss man wissen, dass zu dieser Zeit die deutsche oder die auch die Nazi-Wehrmacht noch keinen Generalstab haben durfte. Mhm. Da sei ja Vertrag, Ausrufungszeichen. Ja. Und diese 22. Infanteriedivision war der heimliche Generalstab, der aufgebaut und ausgebildet wurde. Nämlich die Kommandeure dieser Division in Bremen, angefangen von Keitel über Busse, der die letzte Schlacht bei Seelow geschlagen hat hier oder schlagen wollte, ne? Generalleutnant Graf Sponeck und so weiter, die also in der ersten Reihe standen, ne? Mhm. Und in der zweiten Reihe stand mein Vater damals noch als Hauptmann im Generalstab. Heute steht er als Oberst im Generalstab drin.
Hm. So. Aber selbst dann, jetzt hat Ihr Sohn diesen Mann gefunden von diesem Brief, aber da haben Sie sich dann direkt gedacht, ach, das ist so. Mein Vater, das muss ja auch noch eine Zeit gedauert haben, bis Sie dann...
Und dann habe ich gedacht, was machen wir denn jetzt? Und dann kam mir in Sinn, es gibt ja im Internet das Wehrmachtsforum.
Ja.
Und dann habe ich in... Dieses Wehrmachtsforum kann man heute noch nachlesen, steht heute noch drin, habe ich die Frage gestellt, wer kann mir Auskunft über Oberst im Generalstab Heinz Langmann geben?
Ja.
Und ich sage Ihnen, 14 Tage später steht in diesem Wehrmachtsforum, meldet sich ein Jürgen Langmann, stellt sich vor als ältester Enkel von Heinz Langmann, mhm, mit der Frage, was ich denn von seinem Großvater wollte oder über seinen Großvater wissen wollte, mhm, ihm sei kein Michael Sturm in der Familie bekannt. Boah. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, das, was ich wusste. Mhm. Und dann hat er geschrieben, und auch, dass ich Fotos habe. Mhm. Und dann hat er mich gebeten, wörtlich, ich habe es noch im Kopf, dass er gesagt hat, da ich mal davon ausgehe, dass sie keine Postkartenmotive da auf den Fotos haben, hm, sondern der Realität entsprechend, bitte ich sie, dass sie mir diese Fotos mal rüberschicken. Habe ich rübergemailt. Und da war eigentlich das Ei gelegt, gekocht und gegessen, weil eine frappierende Ähnlichkeit, wie aus dem Gesicht geschnitten. Und dann fing sich die Mühle an zu drehen, insofern als er dann gesagt hat, das geht mich jetzt erstmal nichts an. Ich gebe die ganze Geschichte an meinen Vater weiter. Mhm. Das heißt, unterm Strich habe ich dann 3 Halbgeschwister, von denen ich nichts wusste, ausfindig gemacht oder geerbt oder wie auch immer. Mhm. Mein ältester Halbbruder hat den Kontakt erstmal abgelehnt. Mhm. Bis ich dann geschrieben habe, mich interessiert die Sache, ich stelle keine Erbansprüche oder sonstige Dinge, sondern ich möchte ganz einfach nur wissen.
Vielleicht können Sie einmal kurz erzählen, was Ihr Vater gemacht hat.
Mein Vater war verheiratet, hatte 3 Kinder, also wie gesagt, habe also
3 offizielle Kinder.
3 Halbgeschwister, hm, von denen ich nichts wusste. Das Verhältnis zu meiner Mutter war also nicht, wie wir heute sagen würden, ein One-Night-Stand, sondern wir haben das dann nachher, als wir uns alle näher gekommen waren, haben wir das nachvollzogen. Das muss die ganze Zeit über gelaufen sein. Von Insterburg über Königsberg in Ostpreußen über Berlin, der war 1935 beispielsweise als erster Absolvent hier an der Generalstabsakademie, mhm, im Wedding durch den Hitler eröffnet, und da war einer der ersten Absolventen. Zur gleichen Zeit, bis 1937, war meine Mutter auf Schwanenwerder Wirtschaftsleiterin.
Ja.
Ein Schelm, der Böses ja, dabei denkt. Ne?
Eine Affäre.
Mhm. So. Und es gibt auch noch so andere Eckpunkte, wo wir das dann also festgestellt haben, dass dem so gewesen ist. Und
ja,
da war natürlich die Gutsbesitzerstochter aus einem Gut bei Neubrandenburg interessanter als die Beamtentochter aus Ostpreußen zum einen und zum anderen. Wenn die Liebe so groß gewesen ist und er hätte sich scheiden lassen, das wäre ein Makel in der Wehrmacht gewesen und er hätte seinen Hut nehmen müssen.
Ja.
Das war damals so.
Und was hat Ihr Vater dann im Zweiten Weltkrieg gemacht? Was haben Sie rausgefunden?
Mein Vater war aus meiner Sicht ein begnadeter Generalstabsoffizier. Er muss also was drauf gehabt haben. Und meine Halbgeschwister haben mir ein Fotoalbum über sein Leben als Wehrmachtsoffizier gemacht. Mhm. Begonnen bei Rotterdam, beim ersten Feldzug in Richtung Westen. Mhm. Er war mitbeteiligt an der Bombardierung von Rotterdam, obwohl die Stadt schon kapituliert hatte. Mhm. Wurde Rotterdam dem Erdboden gleichgemacht. So, und dann ging er mit dem Kommandeur dieser 22. Infanteriedivision nach Russland. Mhm. Und war dann an der Erstürmung von Sewastopol beteiligt. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass Sewastopol erst beim dritten Mal gefallen ist. Und die Planung für den dritten Angriff stammt aus der Feder meines Vaters. Mhm. Und unterm Strich kam raus, dass mein Vater die rumänischen Truppen im Grunde genommen als Kanonenfutter vor den deutschen Truppen entgegen dem Feind in Anführungszeichen gejagt hat. Und dann war, es geht alles aus der Personalakte hervor, und dann war er eingesetzt bei der 9. Armee als Chef des Generalstabes im Raum, also in Polen, zur Vorbereitung der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes. Mhm. Und im Weiteren und als Letztes dann war er mit der 22. auf Kreta unter dem Generalleutnant Friedrich Wilhelm Müller, der andere. Dort wurde durch die Engländer und die griechischen Partisanen der deutsche General Kreipe entführt. Und als Vergeltungsmaßnahme hat der Müller befohlen, dass das Dorf Anogia dem Erdboden gleichzumachen ist und alle männlichen Bürger, die im Umkreis von 15 Kilometer angetroffen werden, zu exekutieren sind. Als Erstes hat es einen 8-jährigen Jungen getroffen, der erst nach 7 Tagen beigesetzt werden konnte.
Was hat das mit Ihnen gemacht, das alles rauszufinden?
Nicht nur mit mir, sondern auch mit meinen Kindern. Mhm. Meine Kinder sind beide in Anogia gewesen. Mhm. Ich krieg's nicht fertig. Nee. Aus Emotionen. Und mein Sohn sagte, weißt du, Papa, wenn du vor dem Gedenkstein stehst und die Inschrift in Griechisch, Englisch und in Deutsch liest und du weißt, das kommt aus der Feder deines Großvaters, das ist unbeschreiblich. Und meine Tochter mit ihrem Partner war auch da und die haben gesagt, die waren einen Tag dort oben. Das Dorf liegt in den Bergen, ist als Einziges wieder aufgebaut und da sieht man eben auch, dass es alles neuere Häuser sind. Die Menschen waren so zugänglich und so nett. Sie haben sich natürlich in Englisch verständigt, dass sie gesagt haben, was uns eigentlich bewegt hat, wofür unser Verwandter, unser Groß- oder mein Großvater zuständig war. Mhm. Das war so schlimm. Und mein Sohn sagte, der hat sich auch beim ersten Mal, als er da war, hat er sich nicht als Deutscher zu erkennen gegeben. Mhm. Er hatte sich einen Jeep gemietet, war dort draufgefahren und hat sich in Englisch dort nur, ne, weil er gesagt hat, nee, das, wer weiß, ob das gut geht. Ne? Ja. Jetzt muss man auch noch etwas zu meinem Vater sagen. Fast am Ende des Krieges war er Chef des Generalstabes der 4. Armee in Ostpreußen. Und dann hat er sich noch Anfang April 1945 zum Jodel an die Westfront versetzen lassen, beziehungsweise wurde von dem Jodel angefordert und wollte noch Anfang April 1945 eine Gebirgsjägerdivision aufbauen. Mhm. Da fragt man sich, was ist denn in dem Kopf von dem Mann losgegangen? Das hat natürlich nicht funktioniert. Ja. Und er kam in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Und im Kriegsgefangenenlager Kirchseeon wurde das dann aufgeteilt und alle höheren Offiziere, ob Oberst und General, wurden in ein extra Lager umdisloziert. Und als er erfahren hat, dass der Kommandeur dieses Lagers für die obersten Offiziere ein amerikanischer Jude war. Mhm. Hat er offensichtlich das Flattern gekriegt. Und das müssen sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, auch dem Hörer gesagt. Dann hat er sich mit Hilfe seines Burschen, seines Adjutanten, seines Burschen und seines Fahrers, die ihn von 1939 bis 1945 lückenlos begleitet haben, hat er sich Soldatenpapiere und Soldatenuniformen beschaffen lassen und ist noch im Mai 1945 als einfacher Soldat aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden.
Okay, verstehe.
Hat sich in die Wälder, in die norddeutschen Wälder verschlagen, hat dort seine Familie gefunden. In dem Artikel steht, eine Familie aufgebaut, seine Familie gefunden. Mhm. Hat sich schon 1950 mit Hilfe der Kardinal-Graf-Galen-Stiftung ein komfortables Haus bauen lassen. Mhm. Und hat dann bis an sein Lebensende eine Pension von 7.600 D-Mark im Monat bezogen. Aha. Auch das ist bundesdeutsche Geschichte.
Ja, verrückt. Und die ihre Halbgeschwister, die haben sich mit dieser Geschichte nie wirklich auseinandergesetzt?
Ich habe meinen ältesten Halbbruder und auch mal den Jüngeren dann gefragt, habt ihr den Vater nicht mal zur Rede gestellt, was da gewesen ist, beziehungsweise nachgefragt? Und dann sagte mein ältester Halbbruder, wenn die Frage kam, natürlich, als sie auch größer wurden, dann ist er aufgestanden, ins Nebenzimmer gegangen, die Tür hinter sich zugemacht und schweigend drüber.
Und Sie haben ja dann aber auch noch rausgefunden, dass Sie ein Lebensbornkind sind. Wie kam das dann, dass Sie diesen Puzzlestein noch dazu geholt haben?
Ich hatte ja am Eingang schon gesagt, meine Tochter hatte dann diese ominösen Schriftstücke aus Polen übersetzen lassen und die Kommilitonin hatte ihr also bestätigt, dass da drin steht, dass es nichts gibt. Mhm. Und dann habe ich die Bürgermeisterin angerufen und die sagte dann auch, wie schon beschrieben, da gab es ein SS-Heim betrieben vom Lebensborn. Mhm. Und das war dann der Auslöser für mich, ins Internet zu gehen und zu sehen, was war denn Lebensborn? Und da existierte auch dieser Verein Lebensspuren in Wernigerode schon, den es heute noch gibt im Übrigen. Mhm. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen zu Lebensborn-Kindern.
Aber Sie waren ja dann
hier in Berlin.
Aber bei Ihnen ist insofern ungewöhnlich, als dass Ihre Mutter ja dann da gearbeitet hat und sie noch hatten, oder? Weil
und diese Fotos, solche Fotos wurden gemacht, wenn man Kinder zur Adoption freigeben wollte.
Ach so.
Und ich habe manchmal am Computer gesessen und gesagt, Mensch, ob das richtig ist, was du jetzt hier machst. Ja. Aber wie gesagt, meine Familie hat da zugestanden und steht bis heute dazu, dass es um Aufklärung geht, um letztendlich ja Verbrechen geht, derer sich meine Mutter schuldig gemacht hat.
Also Ihre Mutter, kann ich nochmal nur als Nachfrage, die wird sie in den ersten Jahren auch nicht oft gesehen haben. Die war dann nur ab und zu mal da.
Ja.
Ja, okay.
Überhaupt nicht.
Oder gar überhaupt nicht.
Ich muss bis 43 in Polzin geblieben sein, das war möglich. Und von dort aus dann als größeres Kind oder schon als werdender Junge dann nach Korensales gegeben worden sein. Und das Interessante ist, ich kriege eines Tages, ich war dann mit der Zeit auch ein Vereinsmitglied in Wernigerode und war dann nach einem Jahr, haben die mich gebeten, den Vorsitz zu übernehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und in dieser Funktion kriege ich eines Tages einen Anruf von einem französischen Journalisten, und er fragt mich, sind Sie der Herr Heinz Michael Ernst Sturm? Ich sage ja. Ja, sagt er zu mir, ich habe von Ihnen vom Lebensborn ein Sparbuch. Ich sage, wie bitte? Ja, sagt er, der Lebensborn hat für seine Mündel Sparbücher angelegt. Betrag von fast 4.000 Reichsmark. Und diese Sparbücher wurden angelegt, um dem Adel der Zukunft in Anführungsstrichen den Weg ins Leben zu ebnen später.
Adel genetisch gesehen.
Und der hat, diese Sparbücher waren verschlossen an einem Panzerschrank. Mhm. Wie der da rangekommen ist.
Verrückt.
Journalisten, sage ich mal. Aber im guten Sinne gemeint. Ne? So, ja. Wurden dann eröffnet und dann bin ich nach München gefahren, weil mein Sohn damals auch gerade in München lebte. Mhm. Ja, was kam am Ende raus? Diese Sparbücher wurden von Reichsmark in D-Mark umgewandelt, im Verhältnis 1:10, und von D-Mark in Euro und verzinst. Am Ende bekam ich noch 300 Euro auf die Kralle.
Oh je, ich dachte, jetzt kann man
was besser. Ich habe das gesagt, kann Ihnen das zeigen.
Ja. Sie kennen ja jetzt durch Ihre Arbeit viele andere Lebensbornkinder. Viele andere haben das nicht so verkraftet wie Sie.
Es haben nicht alle bekommen.
Aber ich meine nicht mit dem Sparbuch, sondern Sie haben das mental nicht so verkraftet wie Sie.
Ja.
Haben Sie von Anfang an irgendwie sich gedacht, darüber spreche ich offen? Oder?
Ja, es ist eine gewisse Pflicht, darüber zu reden. Mhm. Und einfach nicht zu schweigen.
Ich finde es immer so krass, dass diese 12 Jahre Diktatur bis heute nachwirken. Denn wenn man Michael Sturm so zuhört, merkt man schnell, diese Vergangenheit wird man einfach nicht los. Sie wirkt weiter in Familien, in Biografien, in Fragen, die, wie wir gerade gehört haben, manchmal erst Jahrzehnte später auftauchen. Insofern danke nochmal an Michael, dass er uns seine Geschichte und die seiner Eltern ja schonungslos ehrlich erzählt hat. Und in der nächsten Folge geht's weiter mit Carla Kalkbrenner, einer Journalistin und Autorin mit einem Leben zwischen DDR-Fernsehen, Wendezeit, Krimibüchern und 2 ziemlich bekannten Söhnen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn bewertet, teilt, weiterempfehlt und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.